Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir sind beieinander, um die stillen Wunder zu feiern, die in dieser Welt wenig Bewunderer haben, dass es Hoffnung gibt Tag für Tag, dass wir an Leib und Seele Kraft empfangen durch die Worte, die wir hören, durch die Gemeinschaft, die wir miteinander haben, durch Gottes guten Geist, dass wir einander sehen und wahrnehmen können als Schwestern und Brüder in einer Zeit, in der so vieles auseinanderfällt, dass wir die weihnachtliche Zeit, die jetzt an Epiphanias, diesem letzten Sonntag nach Epiphanias endet, in Gottes Hände zurücklegen dürfen und uns stärken für die kommenden Tage und Wochen. So feiern wir Gottesdienst und so singen wir. Psalm 97, wir beten ihn im Wechsel, Sie finden ihn in den neuen Liederbüchern. Psalm 97, die Nummer 914 in den neuen Liederbüchern. Wir sprechen ihn in zwei Gruppen, die Gruppe am Ambo beginnt.
Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich. und seien fröhlich, die Inseln, so viel ihrer sind.
Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze.
Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine Feinde.
Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt.
Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde.
Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit.
Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter.
Zion hört es und ist froh, und die Töchter Judas sind fröhlich, weil du, Herr, recht regierest.
Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen. Du bist hoch, erhöht über alle Götter.
Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge. Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen. Aus der Hand der Frevler wird er sie erretten.
Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den aufrichtigen Herzen.
Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen.
Gloria, 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 Patri et Filio. Gloria, 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 Spiritui Sancto. Gloria, Gloria,
Höre nun, einer ist nah und weit, nah wie dein Atem, weit wie die Ewigkeit, denk's und werd stille. Hilf du uns jetzt, Gott, unsere Gedanken zu dir hin zu sammeln, werde in uns Licht als Schöpfer des Lebens, als Trost und Ermutigung, als der Gott, der klärt und weiterhilft, der uns trägt und der uns Frieden schenkt. Lass deine Augen eine Weile auf uns ruhen, auf unserem Leben, auf unseren Mühen, unserem Glück, unseren Sorgen, und mache du uns lebensvoll. Gib uns einen Funken deiner Schöpferkraft, damit sie auch durch uns hineinwirke in unsere Begegnungen, in die Zeiten der kommenden Woche. Mache uns zum Menschen, die freie Ebenbilder deiner Güte sind. In der Stille bringen wir dir unser persönliches Gebet. Herr Gott, Zebaoth, tröste uns wieder Lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen. Amen.
Die heutige Schriftlesung steht im Buch 2. Mose 34, die Verse 29 bis 35. Ich lese nach der Einheitsübersetzung. Als Mose vom Berg Sinai herunterstieg, hatte er die beiden Tafeln des Bundeszeugnisses in der Hand. Während Mose vom Berg herunterstieg, wusste er nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Aaron und alle Israeliten sahen Mose und siehe, die Haut seines Gesichtes strahlte, und sie fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen. Erst als Mose sie rief, kamen Aaron und alle Sippenhäupter der Gemeinde zu ihm zurück, und Mose redete zu ihnen. Dann kamen alle Israeliten herbei, und er gebot ihnen alles, was der Herr zu ihm auf dem Berg Sinai gesprochen hatte. Als Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er über sein Gesicht einen Schleier. wenn Mose hineinging vor den Herrn, um mit ihm zu reden, legte er den Schleier ab, bis er wieder heraustrat. Dann kam er heraus und redete zu den Israeliten, was ihm aufgetragen worden war. Und die Israeliten sahen das Gesicht des Mose, wie die Haut seines Gesichtes strahlte. Und Mose legte den Schleier über sein Gesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen Sonntag, der letzte in der weihnachtlichen Zeit des Kirchenjahres, steht im Matthäusevangelium, im 17. Kapitel, die Verse 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen: dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, es sei 9.30 Uhr Ortszeit. Alles sei an seinem Platz und in manierlicher Eintracht. Im Tal ein kleiner Bach als kleiner Bach. Ein Pfad in Gestalt eines Pfades, von immer auf immer. Der Wald scheinbar ein Wald von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und oben die Vögel im Flug, in der Rolle fliegender Vögel. Soweit das Auge reiche, herrsche hier der Augenblick. Einer der irdischen Augenblicke, die man zu verweilen bitte. So sagt die feine, kluge Stimme Wisława Szymborskas in ihrem Buch über den Augenblick. Chwila, für einen tiefen, unvergleichlich einfachen Augenblick voller Klarheit und Schönheit ist das Leben gut. An diesem Morgen berühren wir einen solchen Augenblick. Petrus und Jakobus und der Bruder des Jakobus, Johannes, erleben ihn und möchten ihn für sich festhalten. Hier ist gut sein, hören wir Petrus flüstern. Er flüstert, stelle ich mir vor, weil er nichts zerstören will, was er sieht. Nicht das Gespräch Jesu mit Mose und mit Elia, nicht die Anwesenheit der Welt, der Verheißungen, der Hoffnungen, die er darin erahnt. Er will Hütten bauen, einrichten, was er noch nicht versteht, begreift und was sich nicht festhalten lässt. Das Leuchten, dieses Licht im Antlitz Jesu, die Gemeinschaft dieser drei, den Berg, die Begegnung, alles, was so fremd und heimatlich und einfach in einem ist. Triebe mich nicht die deutsche Sinnesart, so sollte ich in dieser Schule des leichten und lustigen Lebens noch einige Zeit verweilen, hatte Goethe auf seiner italienischen Reise in sein Tagebuch notiert. Es war ihm gut gegangen in Italien, nur war er ein zu unruhiger Geist. Verweilen, weil es so schön ist, war nicht seine Sache. Wir wissen, diese Unruhe ist nicht nur eine deutsche Sinnesart. Es ist das Leben selber, das uns kein Bleiben und kein Verweilen und nur in den hohen und seltenen Momenten Frieden schenkt. Kein Verweilen für uns, auch nicht für die Jünger, schon gar nicht für Jesus selber. Wenige Verse nach dieser Begebenheit wird Jesus zum zweiten Mal über seinen Tod und sein Leiden und über seine Auferstehung sprechen. Noch ist er in Galiläa. Aber dann wird er aufbrechen nach Jerusalem zu seiner letzten Reise. In allen drei synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, sind wir mit dieser Begebenheit in der Mitte des uns erzählten Weges Jesu. Die Bilder, die uns auf dem Berg der Verklärung begegnen, sind wie Koordinaten, ein Koordinatenkreuz dieses Weges. Sie sind ihrerseits Wegweiser. Wir hören die Stimme vom Himmel her, die wir bei der Taufe Jesu am Jordan durch Johannes schon einmal vom Himmel her gehört haben, ganz am Anfang. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Nun ist hinzugefügt, dem sollt ihr folgen. Seht ihn nicht nur, dem bleibt auf der Spur, geht mit ihm, folgt ihm nach. Wir finden auf diesem Berg und in dieser Erzählung eine Fülle von Verweisen, die uns tief hineinnehmen in die Verheißungen und die Glaubenswelt des Volkes Israel. Wir ahnen die Gegenwart der Tora. Worüber würde Mose denn sonst mit Elia reden? Wir sehen die Gegenwart aller Propheten. Mose in der Tradition als der erste Prophet und Elia der letzte vor dem Ende, so schreibt es der Prophet Malachi. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große Tag des Herrn kommt. Das Gesetz und die Propheten sind da in dieser Szene. Diese grundlegenden Orientierungen und Zeugnisse des Bundes Gottes mit seinem Volk. Und das größte, bedeutendste, tiefgründigste Ereignis in der Geschichte des Volkes Israel, die Herausführung dieses Sklavenvolkes in die Freiheit, auch sie ist da. Und eine Gemeinschaft, eine Begegnung, eine Gemeinschaft durch Zeit und Ewigkeit hindurch. Der Exodus, die Wolke, die Offenbarung Gottes am Sinai, das Leuchten im Antlitz des Mose, das das Volk kaum erträgt. Das alles fließt zusammen in einem einfachen, kleinen, klaren Augenblick auf diesem Berg, den einige Evangelien mit dem Tabor, dem Berg Tabor, identifizieren und der wie eine Sehnsucht sogar in manchen unserer Städtenamen eingraviert ist. Montabaur, der Mons Tabor, hat dort eine Resonanz. Nur wenige ahnen, wie sehr dieser Tabor-Augenblick seinen Ort auch in unserem Leben sucht. Es ist nur ein Augenblick, nur eine Episode auf dem Weg Jesu und der Jünger. Nur ein Moment, an dem die Zeit, nein, nicht stillsteht, sondern an dem sie sich öffnet und weitet. So wie in manchen Augenblicken unseres Lebens sich die unbarmherzige, gerade oder krumme Linie der Zeit auch öffnet auf einen weiten und gnadenhaften freien Raum hin, auf eine ganze Welt und Wirklichkeit hin, die wir im Tunnel unserer Taten ausblenden und nicht wahr sein lassen. Es ist eine Verwandlung und Verherrlichung im Vorübergehen. Zweifellos auch ein Vorschein von der Herrlichkeit der Auferstehung und der Himmelfahrt. Aber es ist nicht weniger ein Moment, der sich bereits hier und jetzt auf dem Weg Jesu nach Jerusalem und hin zum Kreuz und hinein in die Konflikte und Krisen dieser Welt als etwas Wesentliches zeigt. Was sein wird, ist schon da, öffnet sich für einen Augenblick schon jetzt auf diesem Berg, damit wir eine Lichtung, eine Erleuchtung haben, um einzuordnen, zu verstehen, zu interpretieren, einen Augenblick der Freiheit und des Mutes genießen dürfen, der so real ist wie Karfreitag und Ostern, wie die Lebenskraft der jungen Gemeinde und aller Menschen der Hoffnung durch Raum und Zeit. Liebe Gemeinde, Miodrag Pavlovic war ein serbischer Arzt, später Dramaturg und Lektor und Autor und Historiker und Philosoph, von allem etwas. 1928 wurde er in Novi Sad geboren, dieser Stadt am Ufer der Donau im Norden Serbiens. Als Jugendlicher hatte er die Bombardierung Belgrads durch die deutsche Wehrmacht miterlebt. Im März 2000 die amerikanischen Luftangriffe. Und im Angesicht dieser Erfahrungen beschreibt er diesen Augenblick, an dem alles stillsteht, innehält, ganz anders. Es ist nicht der Moment, der das Leben eröffnet. Es ist für ihn der letzte Augenblick, der alles dominiert. Die letzte Stunde. Alles bleibt stehen, sagt er. Umsonst zieht man die Uhren auf. Am Markt, niemand geht aus, nichts kommt heraus, nirgends ein Zeichen, schreibt er. Unten an der Mündung berichten die Kapitäne, die Sonne verkehre nicht mehr im Hafen, schreibt er. Auch die Boote nicht, ziehen sich aus der Affäre. Wer bleibt bei uns, fragt er. Seine Antwort, nur die Fotografen. Nur die Fotografen, wer bleibt bei uns? Weiß Gott, es sind oft nur diejenigen, die die Bilder festhalten, die das Elend dokumentieren. Die Sonne leuchtet nicht mehr über dem Hafen und die Uhren müssen nicht mehr aufgezogen werden. So oft sehen wir das in diesen Tagen, die zerstörten Städte, das zerstörte Leben, erschütterte, verängstigte Menschen, Angst, die sich auch in unsere Herzen frisst. Und niemand geht hinaus und niemand kommt herein. Die letzte Stunde, die letzte Generation, hören wir so, artikuliert sich die Angst nicht nur in den Menschen, die sich um die Schöpfung und um das Miteinander sorgen, sondern ehrlicherweise auch in so vielen anderen, denen die Perspektiven abhanden gekommen sind. Aber hier, in dieser Erzählung von der Verklärung Jesu, hier begegnen wir nicht der letzten Stunde. Hier begegnen wir einem Augenblick und einer Stunde und einer Zeit, die tief hinein will in unseren flüchtigen Alltag. In der Tat, die Begebenheit auf diesem Berg ist eine vorübergehende Verwandlung und Verherrlichung. Ein Vorschein der Herrlichkeit. Der Maler Raphael hat das in seiner berühmten Darstellung von der Verklärung des Erlösers unvergleichlich festgehalten. Es war sein letztes Gemälde, an dem er bis zu seinem Tod im Jahr 1520 gearbeitet hatte. Da ist die leuchtende Christusfigur schwebend in der Mitte und Elia und Mose an seinen Seiten. Das sind die drei Jünger mit auf dem Berg, geblendet durch das, was sie sehen und am Boden liegend, die Augen schützend, auch erschüttert, weil sie dem, was ihnen gezeigt ist, nicht standhalten können. Das sind am Grund des Bildes die anderen Frauen, Männer, Kinder, die in alle Himmelsrichtungen mit den Händen zeigen. Seht dorthin, seht hierhin. Das sind offene Bücher, Landschaften, die wie verloren sind. Da ist eine orientierungslose und in der Zeit verlorene Welt. Aber Raphaels Bild zeigt ein tiefes Verständnis für die Botschaft und für die Bedeutung dieser Erzählung von der Verherrlichung Jesu Christi in der Mitte der Evangelien. Denn dort geht es gar nicht so sehr um Jesus selber. Es geht darum, wie wir unsere Wege, unseren Alltag, unsere Existenz lesen und sehen und deuten und interpretieren. Es geht darum, dass uns in der Mitte des Weges Jesu in all dem Komplizierten, in unserer Endlichkeit und Zeitlichkeit aufleuchtet, dass in diesem Menschen, in seinem Weg, in seiner Einfachheit, in seiner Klarheit, in seiner Botschaft, dass uns dort Gottes Transzendenz begegnet, Gottes Ewigkeit. Und dass in diesem Menschen etwas aufleuchtet und aufscheint, dass in einer erstaunlichen Einfachheit und Klarheit auch in unseren Alltag kommen kann. So wie Jesus zu den Menschen seiner Zeit gekommen ist, so wie er hineingegangen ist in die Ohnmacht und Kläglichkeit vieler Alltagswege, so wie er dorthin Weite und Heilung und Kraft getragen hat. Dieser Moment auf dem Berg, liebe Gemeinde. Jesus hat ihn nicht nötig, aber wir haben ihn nötig. Wir brauchen ihn, weil er uns hilft, unsere Existenz vom Licht Gottes her zu sehen und zu verstehen und zu begreifen, und zwar im Hier und Jetzt, weil er uns hineinnimmt in den großen Horizont, den Jesus zu den Menschen getragen hat. Nicht nur das Gesetz und die Propheten und alle Verheißungen Israels und die Erfahrung des Auszugs aus Ägypten, die er später in Jerusalem mit seinen Jüngern am Vorabend seines Todes noch einmal feiert und zelebriert. Dieser kleine, besondere Augenblick auf dem Berg erweitert unsere Alltagsgeschichten, unsere Alltagswege hinein in den Horizont Gottes. Und wenn wir Jesu Weg ansehen, wenn wir zuhören und lesen und zu verstehen wissen, was uns erzählt ist, dann werden wir berührt und erschrecken vielleicht sogar über die Nähe dessen, was uns da gezeigt wird. Und dann, so ist es von Zeit zu Zeit, und es lässt sich bezeugen, und es ist eine tiefe existenzielle Wahrheit, die auch wir erleben dürfen, dann wird unser Leben klarer, nicht verklärt, aber klarer und in allem Schwierigen einfacher. Und es entsteht eine neue Sangart und eine Freiheit, die nicht von der Angst, aber von der Nähe Gottes berührt ist. Und das Leben ist nicht beherrscht von der letzten Stunde und von den Fotografen. Und es ist eine Bewegtheit da und reich an Verheißungen. Und dann, vielleicht hören wir dann ein Rauschen wie von Vögeln, von den Flügeln, die gegen den Sturm aufgespannt sind. Und die Engel treten ein in unseren Hunger und Durst nach Leben, im leichten Singsang. Zwischen uns Schlafende und Wachende, Schwestern und Brüder. Die nie abgeschlossene Schöpfung vibriert auch in unserem Lebensraum. Und von ganz nahe kommt das verklärte Licht aus der durchbohrten Hand eines Mannes, eines Menschen, und strömt das Licht zu uns. Und dieser Friede durch diese Brechung hindurch, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er berühre uns Tag für Tag und bewahre unsere Herzen und Sinne in ihm. Amen. Wir beten und wir antworten auf die Bitten mit der Strophe: Du bist das Licht der Welt, du bist das Brot des Lebens, Lob sei dir, Christus. Herr Sattelberger an der Orgel wird es anstimmen, intonieren und wir stimmen dann mit ein.
Das Licht der Welt, du bist das Brot des Lebens, Lob sei dir, Christus.
Schöpferischer Gott, dich bitten wir, dass wir nicht hungrig und durstig in diese Tage und in diese Woche gehen, sondern mit einem Herzen, das reich ist an Güte und an Licht, an Trost und an Hoffnung. Hilf uns davon, etwas weiterzugeben, hineinzugeben in unsere Welt, in unseren Alltag, in unserem Miteinander. Gib, dass wir alle Tage, Augenblicke und Zeiten haben, in denen wir aus deiner Gegenwart und Kraft schöpfen und Empfangende sind. Wir singen.
Du bist das Licht der Welt, du bist das Brot des Lebens, Lob sei dir, Christus.
Für die mutlosen Menschen beten wir, für alle, die die Perspektive verloren haben in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt, jetzt in diesen Tagen von Neuem in Israel und Palästina, in den Hungerzonen dieser Welt, an den Orten, an denen das Leiden groß ist und das Leben unterdrückt und geknechtet wird. Wir singen.
Du bist das Licht der Welt.
Wir beten für alle, die sich einsetzen für ein verantwortliches Miteinander unter den Menschen, für einen guten und sicheren Weg zum Frieden, für eine Welt in der Natur und Kultur, in der alle Geschöpfe und Wesen einen Raum zur Entfaltung und zum Leben haben. Wir singen.
Du bist das Licht der Welt, du bist das Brot des Lebens, du bist der Christ.
Wir beten für die Menschen aus unserem persönlichen Umfeld, die uns bewegen, deren Wege uns bewegen, an die wir denken, die unsere Fürbitte brauchen. Wir beten für die Einfachen und für die Schwierigen. Und befehlen dir alle in deine Obhut. Mit Jesu Worten beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Die Kollekte des letzten Gottesdienstes betrug 278 Euro. Ganz herzlichen Dank für Ihre Kollekte. Die Kollekte dieses Gottesdienstes kommt unserer Arbeit als Kirchengemeinde im Stadtzentrum zugute. Viele Angebote im Bereich der Seelsorge, der Gottesdienste, der Kirchenmusik, der Kultur und Bildung sind nur möglich dank Ihrer großzügigen Kollekte. Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Begleitung in so vielen Ebenen. Ich möchte Sie noch zu einigen Veranstaltungen einladen. Am Donnerstag von 18 bis 19.30 Uhr hier in der Hospitalkirche eine Abendmeditation, die Sehnsucht nach Segen und Licht. Dann die Woche drauf, am Dienstag, Bühne trifft Kanzel, ein Stück von Daniel Kehlmann, Heiligabend ist diesmal dran. Ein Stück für zwei Schauspieler und eine Uhr. Das hört sich schon mal spannend an. Also herzliche Einladung. Gibt es denn noch Karten? Ja, also es gibt noch Karten, wenn Sie Lust haben. Es gibt danach ja dann auch immer ein Nachgespräch. Das ist sicher sehr spannend. Auch wenn es jetzt nicht Heiligabend ist, sondern wir vor der Fastenzeit stehen. Dann die Kirchenmusik. Am Mittwoch von 12.30 Uhr bis 12.50 Uhr und die anderen Veranstaltungen können Sie gerne im Liturgieblatt nachlesen. Der Gottesdienst nächsten Sonntag am 5. Februar findet hier wie gewohnt um 11 Uhr statt mit Pfarrerin Monika Renninger. Herzliche Einladung.
Darf Sie auch noch hinweisen auf die Vesperkirche, die drüben in der Leonhardskirche stattfindet. Wir haben hier die Möglichkeit, oder Sie haben hier die Möglichkeit, wir haben die Möglichkeit, Karten zu erwerben, also Essensgutscheine für die Gäste dort. Und wir können damit auch die Arbeit der Vesperkirche unterstützen. Die gibt es auch am Ausgang hier in der Kirche nachher. Nun singen wir. Verleihe uns Frieden gnädiglich in diesem neuen Liederbuch. Es ist schön, wenn Sie nachher noch etwas Zeit haben, drüben im Foyer zum Gespräch, zu einer Tasse Kaffee und zum Austausch. Jetzt bitten wir Gott um seinen Segen für unsere Wege durch diese Woche und für alles, was vor uns liegt. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.